Eliten später im Rahmen der IWF, sozusagen des Systems von Bretton Woods, sehr eindeutige Allianzen eingegangen sind mit der neuen imperialistischen Struktur. Das heißt also, das Problem, vor dem also die imperialistischen Mächte damals strukturell standen, war das, dass tatsächlich die Verwertungssteigerung gleichzeitig eine blockiert war durch Formen von, also durch soziale Formen von, also Lebensweisen und Produktionsweisen, die nicht kapitalistisch waren zunächst mal und auch nicht kapitalistisch so leicht zu subsumieren waren und die gleichzeitig natürlich also Entwicklung zu blockieren schienen und die, aus denen nicht mehr Werte herausgepresst werden konnten, es sei denn durch Formen von also militärischen Auseinandersetzungen, die damals nicht riskiert werden konnten. Das war ein Problem der nationalsozialistischen Statthalter sozusagen des deutschen Kapitals, ebenso wie ein Problem der New Deal-Administration, die unmittelbar, also natürlich schon nach Machtübernahme 1933, konfrontiert wurden mit der sogenannten kubanischen Revolution, die zurückreicht auf also Revolten, Bauernrevolten aus dem Jahr 1927 und sich dann also bis zum Jahr 1933/34 steigerten. Ähnliche Entwicklungen gab es also in der sandinistischen Revolte, ähnliche Entwicklungen gab es in El Salvador. Das heißt also, und ähnliche Entwicklungen gab es natürlich auch in Mexiko, wo nationale Entwicklungseliten, wie zum Beispiel also auch, dass sie konzentriert waren im Cárdenas-Regime, blockiert wurden durch also einen bauernkommunistischen Hintergrund, ich sage das absichtlich in Anführungsstrichen, weil es kein moderner Kommunismus also gewesen ist, der tatsächlich also die Durchgriffsmöglichkeiten einer neuen Entwicklungstechnokratie also erschwerte. Das war also sozusagen das Problem der imperialistischen Metropole. Es war ein Problem der Produktivitätssteigerung in den drei Kontinenten, das sich brach an bestimmten sozialen Formen und Lebensweisen und Existenzweisen und nur gegen sie durchgesetzt werden konnte. Und darum ist es auch so, dass tatsächlich der innere Zusammenhang zwischen dem, was hier eben gerade skizziert worden ist, nämlich also dem Modell der ersten, zumal als Ordnung der Hemisphäre konzipierten amerikanischen, also imperialistischen Konzeption, nämlich also eines Ausbeutungsgroßraums von Nordamerika und Südamerika, der übrigens interessanterweise als Achse bezeichnet worden ist, die man der Achse Berlin-Tokio entgegenstellen wollte, und als Großraum in Fernost unter Leitung der Japaner und dem Projekt der neuen Ordnung der Nationalsozialisten. Und die haben tatsächlich sozusagen eine innere Verwandtschaft, wurden parallel zueinander konzipiert und ich habe das also in dem Heft 14 von Autonomie beschrieben, wurden sozusagen in gegenseitiger Kenntnis also voneinander konzipiert und es ist eindeutig, dass das nationalsozialistische Konzept der neuen Ordnung eine gewisse Vorreiterstellung hatte und regelrecht von Keynes also eindeutig in den USA auch ziemlich eindeutig. Ich habe da also genügend in auch geheimen Dokumenten also mir selbst sozusagen aufschließen können, vom nationalsozialistischen Konzept kopiert. Ich will in die technischen Einzelheiten nicht näher einsteigen. Ich möchte bloß sozusagen das Grundcharakteristikum sagen, dass es darum ging, durch eine neue Welle von Produktivitätssteigerung, durch Entwicklungshilfe, die also Erlöse aus den Agrarzonen so zu steigern, dass tatsächlich das überakkumulierte metropolitane Kapital, also das Kapital, das sozusagen vor Produktivität platzte, aber seine Waren nicht loswerden konnte, neue Absatzfelder fand. Das heißt also, dass das Problem der Märkte und der Marktsteigerung und Ausweitung ist nicht ein territoriales Problem und auch nicht ein territoriales Problem der Machtentfaltung gewesen, sondern ein Problem des Durchgriffs von Ausbeutungsmöglichkeiten und von also Rationalisierung und von also das also sich brach oder indem sich sozusagen die metropolitanen Bedürfnisse des Kapitals oder Verwertungsschwierigkeiten oder Verwertungsintentionen brachen an einer Sozialstruktur, die nur vernichtet werden musste, um tatsächlich also jetzt neue Ausbeutungsmöglichkeiten zu erschließen. Und es kommt nicht von ungefähr, dass tatsächlich die nationalsozialistische Neue Ordnung in allererster Linie tatsächlich, und das klingt also klingt zunächst mal also unglaublich, weil wir das bisher unter völlig falschen also Gesichtspunkten gesehen haben, nämlich nur Raumeroberung. Das war ein Entwicklungshilfeprogramm im schlechtesten und im besten Sinne des Wortes. Der Überfall auf die Sowjetunion wurde kombiniert mit also der Mobilisierung, selbst zum damaligen Zeitpunkt noch, von also Entwicklungshilfe, Entwicklungshilfetechniken und auch gleichzeitig also Maschinerien, die für eine Produktivitätssteigerung der dortigen Landwirtschaft sorgen sollten. Ähnlich war es also für Südosteuropa geplant. Es ging in eine Richtung, die wir inzwischen im Zusammenhang mit dem Internationalen Währungsfonds unter ganz anderen Gesichtspunkten zu betrachten gewohnt sind. Eines von den interessantesten Programmen der Nationalsozialisten war das sogenannte Soja-Programm. Ich nenne das mal, weil es also unter der Kennedy, also Administration, in der Allianz für den Fortschritt zu einem ähnlichen Programm hinsichtlich Brasilien gekommen ist. Die IG Farben, die im Jahr 1936 sozusagen die imperialistischen Zielsetzungen für den Nationalsozialismus mehr oder weniger formulierten, waren praktisch die Vorreiter dieses Programms, in dem es darum ging, die Landwirtschaft in den peripheren Gebieten Europas grundlegend zu rationalisieren. Maschinerie, den Absatz von Maschinerie möglich zu machen, den Absatz von Pestiziden, also Chemie möglich zu machen und so weiter. Das heißt also, eine Form von rationalisierter Landwirtschaft zu schaffen, die es ermöglichten, eben Maschinen loszuwerden, Chemie loszuwerden und Entwicklungshilfe loszuwerden. Und die IG Farben setzten damals aus ihrer fast bei einer Spionageabteilung regelrechte Entwicklungshelfer in Marsch, die versuchen sollten, nicht nur die Regierungen, die waren schon überredet, die waren also mehr oder weniger auch also bereit, sowas mit durchzuführen, aber zunächst einmal Großbauern, Kleinbauern zu überreden, dass es doch sinnvoller wäre, jetzt also sich zusammenzuschließen, größere also Einheiten zu bilden, um tatsächlich einen großzügigen Sojaanbau zu ermöglichen, um dadurch eine Entwicklungshilfedynamik in Gang zu setzen, die eben einfach die Absätze aus der Metropole wieder dynamisieren konnten. Und da das zu langsam passiert und auch nicht so schnell durchsetzbar war, um die Verwertungsschwierigkeiten in Deutschland selber lösen, ging man dann also im Rahmen des Krieges dazu durch Blitzkriegphasen einfach diese Entwicklungshilfemöglichkeiten oder Entwicklungshilfeoffensiven zu steigern. Und das waren in der Tat die Offensiven von IG Farben im Rahmen der Soja-Initiative, von Tengelmann im Rahmen der Sonnenblumen- und Rapsproduktion-Initiative, von Remsma im Rahmen der Tabak-Initiative. Und es ging wesentlich darum, die Bauern, große Schichten, Teile von Bauernbevölkerung von den Böden weg zu rationalisieren, zu vertreiben, um dort eine Form von, sehr viel produktivere Form von agrarischer Verwertung zustande zu bringen, die eben einfach Werte schufen, Werte herauslösten, um damit dagegen sozusagen die metropolitane Produktion absatzfähig zu machen. Das heißt also, das imperialistische Modell war ein Modell von, ein ganz neues Modell eines Austauschverhältnisses, das gleichzeitig darauf zielte, soziale Strukturen zu zerstören, um eben einfach eine Dynamisierung der imperialistischen Ausbeutung zu erreichen. Und dass dieses Modell von den Nationalsozialisten gleichzeitig konzipiert worden ist, als ein Modell, diese sogenannten überflüssigen Esser in den metropolitanen Fabriken als Gastarbeiter, als Arbeitsimmigranten und in der Peripherie allenfalls also in den Fabriken zur Produktion von Halbfertigwaren also zu benutzen und den Rest zu vernichten, das wissen wir also aus der Geschichte. Wir wissen, dass also Konzentrationslager nicht nur Lager gewesen sind, die zur Vernichtung dienten, dieser sogenannten überflüssigen Esser, sondern dass sie auch dazu dienten, auf der untersten Stufe als sozusagen Brot für Arbeit, Food for Work, Werte zu schaffen, die also in die Metropole zurücktransferiert werden konnten. Es war ein sehr modernes System, das gleichzeitig gekoppelt war mit einem finanztechnischen System, das, und das kann ich jetzt nur behaupten, ich habe es aber an anderer Stelle belegt und werde das also jetzt noch in einem Buch genauer nachtragen, das wirklich nichts anderes war als der genaue Vorläufer des Systems von Bretton Woods, in dem IWF und Weltbank Agenturen der Entwicklungshilfe gewesen sind, die also genau darauf abzielten, aus der Peripherie mehr Werte zu erlösen, um also sozusagen die Absatzmöglichkeiten aus der Metropole zu verbessern. Es war gleichzeitig ein System, das ein neues internationale Klassenzusammensetzung garantieren sollte, nämlich aus metropolitanem Vorarbeiter bis hin sozusagen zu den neuen verarmten Schichten, also der peripheren Landarbeit, und das so ganz neue und gesteigerte Wertmassen aus der Peripherie in die Metropole transferieren sollten. Im Rahmen des Systems von Bretton Woods ist man dann natürlich wieder dazu übergegangen, diese Form von militärischer Intervention und Vernichtung und Zerstörung zu reduzieren, zu einer Form von Kriegsführung geringer Intensität und gleichzeitig damit zu koppeln, diese Form von Entwicklungshilfe. Das ist also als die ersten großen Verwertungsschwierigkeiten nach dem Wiederaufbau in Anführungsstrichen nach 1945 kamen, Ende der 50er Jahre, dann überführt worden in eine neue Welle der sogenannten Grünen Revolution. Und jetzt nähere ich mich allmählich der Gegenwart, einer Welle der Grünen Revolution, die nichts anderes sozusagen im Gefolge hatte, als die Zerstörung von sozialen Strukturen in den Kleinbauernprogrammen und so weiter, alles das ist also inzwischen hinreichend analysiert, die Mobilisierung von großen Teilen der Bevölkerung, von den Ländereien, also vom Land in die Städte, in die Slums der Städte, und die Beseitigung zunächst mal von großen Teilen dieser überflüssigen Esser von einer Landwirtschaft, die nunmehr die Rationalisierung durch Entwicklungshilfe nicht weiter blockieren würde. Dieses System insgesamt ist nichts anderes gewesen als sozusagen das imperialistische Pendant, die imperialistische Entsprechung in den drei Kontinenten zu einem Rationalisierungsangriff in der Metropole, in Deutschland, USA, England, Frankreich, das versuchte, die Bevölkerung ganz neu und ganz anders zu verwerten, nämlich durch sozialtechnokratische Eingriffe als Humankapital besser verwertbar zu machen. Das hat einen Zusammenhang mit Unruhen und Verwertungsschwierigkeiten in den damaligen Metropolen, die also etwas zu tun hatten mit der Anarchie, großer Teile der Bevölkerung, die durch die damaligen Sozialprogramme nicht zu organisieren war und auch nicht rationell zu verwerten war. Das große Problem in den Metropolen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre war, dass also die Bevölkerungsstruktur als solche sich gegen eine solche Verwertung sperrte, sodass tatsächlich nach 1945 das Pendant zu dieser Rationalisierung der Produktion gegen die Bevölkerung, das ich eben skizziert habe für die drei Kontinente, in der Metropole die Rationalisierung der Bevölkerung, die Fabrikisierung des gesamten Lebens gegen die alten Formen sozusagen von widerspenstigen, von nicht zu kontrollierenden, zu verwertenden Anarchien gewesen ist. Diese Form von Fabrikisierung und fabrikisierender Gewalt in den Metropolen und von also Rationalisierung in den drei Kontinenten bilden als keynesianisches System eine Einheit, und dieses keynesianische System der Zurichtung der Metropolen sozusagen nach Fabrikprinzipien und durch Zerstörung in den drei Kontinenten ist Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre in eine Krise geraten, eine Krise ähnlich der, die also Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre geherrscht hat, nämlich eine Krise, in denen all die Menschen, die durch diese Form von technologischer Gewalt betroffen gewesen sind, nicht mehr bereit waren, diese Formen hinzunehmen. In der Metropole war es ja nicht nur sozusagen die Bedrohung durch Lohnsteigerungen, die in dieser Theorie der Profitklemme, Profit Squeeze wird gesagt, also dem Kapital sozusagen an seine Verwertung rangingen, sondern es waren tatsächlich die vielfältigen Formen, in denen sich also äußerte, dass sehr viele Menschen nicht mehr bereit waren, diese Zurichtung, die gewalttätige Zurichtung, die das Kapital gegen die Massen also gekehrt hatte, weiter hinzunehmen. Das waren, und das sage ich jetzt in allererster Linie, die Frauen, die nicht mehr bereit waren, in den Wohnwaben des sozialen Wohnungsbaus, auch eine Erfindung des Nationalsozialismus, in den Wohnwaben des sozialen Wohnungsbaus sozusagen als Sklavinnen ihrer Männer zu vegetieren, lediglich mobiles, also kaufkräftige Bewegungseinheiten sozusagen für den Wertabzug oder die Verwertung oder die Wertrealisierung in den Einkaufszentren, die nicht mehr bereit waren, sozusagen dieses fabrikisierte Leben hinzunehmen. Das waren die Arbeiter, Jugendlichen, Lehrlinge, die nicht mehr bereit waren, die Gewalt dieser kleinen Familie hinzunehmen, aber auch nicht mehr bereit waren, die Fabrikdisziplin der keynesianischen Zurichtung hinzunehmen, sondern von neuen Utopien eines befreiten Lebens träumten. Das waren also diejenigen in der Fabrik, die nicht mehr bereit waren, diese Form von keynesianischer, tayloristischer Überrationalisierung hinzunehmen, nämlich also die Form von Schweißauspressung des MTM-Systems, also von Work Factor, all dieser arbeitsrationalisierenden Systeme, sondern sagten, wir haben die Fabrik überhaupt satt, wir machen einfach nicht mehr mit und nehmen das in Anspruch, was uns vom keynesianischen System sozusagen als Kompensation versprochen worden ist, nämlich Sozialkohle. Die Profit Squeeze, diese Profitklemme, unter der das Kapital also auf einmal wieder sozusagen an den Rand des Zusammenbruchs kam, war in der Tat die mangelnde Bereitschaft, dieses zugerichtete Leben, fabrikisierte Leben noch hinzunehmen, das sich dann äußerte sozusagen in der Fabrik, in allen möglichen Formen von Sabotage, Sabotage am Band, Sabotage durch Schlamperei, Sabotage durch Absentismus, das heißt also abhauen einfach und sozusagen die ökonomische Sabotage durch, also die Inanspruchnahme von Sozialkohle. Und das waren die Formen zum Beispiel, wie also Lehrlinge und Arbeiter, Jungarbeiterinnen und Arbeiter eben auch sagten, wir machen da einfach nicht mehr mit, sondern nehmen tatsächlich diese sozialen Möglichkeiten in Anspruch. Und das waren die Formen, in denen tatsächlich dieses, die Wertabzüge in den neuen Wohnmaschinen durch also die Mieter nicht mehr hingenommen wurden und durch Frauen diese Formen von Zurichtung also in der Kleinfamilie nicht mehr also geduldet wurden und hingenommen wurden. Das heißt also, was ich sagen wollte, dass tatsächlich der Grund des Mangels der Profitabilität oder der Bedrohung der Profitabilität des Kapitals ein sozialrevolutionärer Grund gewesen ist, nämlich die mangelnde Bereitschaft, dass die Verallgemeinerung, die Ausbreitung des Fabriksystems auf die ganze Gesellschaft, die das System von Bretton Woods in der Metropole gewesen ist, das keynesianische System, noch weiter hinzunehmen. Und das hatte sein Pendant in den drei Kontinenten darin, dass die Massen, die von den Ländereien vertrieben worden, von den Ländern vertrieben worden waren, von Subsistenzarbeitern, die dort nicht mehr gebraucht wurden und die sich als in Cordons um die Städte versammelt hatten, in den neuen Wellblech, also Cordons, dass die nicht mehr bereit waren, sozusagen dieses Leben hinzunehmen und gleichzeitig eine doppelte Bedrohlichkeit darstellen. In der ersten Linie eine Bedrohlichkeit, dass sie jederzeit bereit waren, sich all das zurückzuerobern, was ihnen genommen wurde, durch Plündereien, durch also durch Revolten und so weiter. Und auf der anderen Seite, dass ihre Bedrohlichkeit für die jeweiligen Regimes deutlich wurde als eine Bedrohlichkeit dessen, was man damals nannte, die Revolution der Erwartungen. Weil also diese Massen von Menschen, die durch diese Offensive, wie ich sie eben also als neuen imperialistischen Schub gekennzeichnet habe, bedroht worden waren, weil diese Masse ihrerseits selber für das System dieser Ausbeutung eine Bedrohlichkeit darstellten und nur noch dadurch hingehalten werden konnte, dass man sagte, gut, wir also stocken Sozialprogramme auf, wir also geben euch Beschäftigungsmöglichkeiten in neuen Staatssektoren, wir also sind bereit, sozusagen nach keynesianischem Muster Geld dafür auszugeben, dass also ihr sozusagen also euer Überleben sichern könnt und so weiter. Alles das, Die mangelnde Bereitschaft in den Metropolen, sich weiter also ausbeuten zu lassen, und die mangelnde Bereitschaft in den drei Kontinenten, also dieses Ausbeutungssystem hinzunehmen, alles das machte die große Krise aus. Und wenn ich sage, dass es sich um eine Krise aus einem sozialrevolutionären Potenzial handelte, dann meine ich genau dies. Die mangelnde Bereitschaft, ein fabrikisiertes Leben weiter hinzunehmen und diese Form von sozialen Zerstörungen weiter hinzunehmen. Das Kapital ist also sowohl ökonomisch als auch technologisch in die Krise geraten, und diese Krise ist die Dauerkrise, also die sich bis heute hinzieht und sich in vielen sogenannten Ein-Punkt-Bewegungen in der Metropole geäußert haben und sich in einer ständig prekären, das heißt also sehr auf schwachen Füßen stehenden Ausbeutungssituation in den drei Kontinenten immer wieder zeigt. Und das System hat auf diese Krise reagiert, oder das Kapital, durch eine Steigerung seiner Ausbeutungsformen, die zugleich technologisch sind und sozusagen arbeitsorganisatorisch, und auf der anderen Seite darauf aus sind, sozusagen Ausformen von sozialen Zerstörungen, so wie ich sie eben geschildert habe, neue Dimensionen von Wert zu gewinnen. Ich will das kurz umreißen und dann Schluss machen, um also tatsächlich also den Boden für eine Diskussion zu bereiten, an der ich also meine, dass also sehr viele Leute auch in der BRD im Augenblick sehr stark interessiert sind. Es ist so, dass das keynesianische System, dieses keynesianische System der Weltausbeutung, des keynesianischen imperialistischen System, dieses keynesianische imperialistische System, dass das also sich organisierte und sich selbst organisierte im Rahmen einer staatlich garantierten Ausbeutungsstruktur. Das heißt also, dieses System benutzte die staatlichen Instrumente und Institutionen, um die Gesellschaft zu rationalisieren. Der Wohnungsbau ist staatlicher Wohnungsbau gewesen, dieser Form von also Wohnwabenbau und dieser Form von sozialem Wohnungsbau, staatlich also geförderter Wohnungsbau gewesen. Er beruht auf einer also staatlichen Planung, Raumplanung, der Stadtsanierung, Einkaufszentrenplanung sind staatliche Planungen gewesen. Das heißt also, diese gesamten Formen der Rationalisierung von Leben, aus denen das Kapital mehr Wert zu machen versuchte und sich Menschen in einer viel tieferen sozialen Dimension unterwerfen wollte, waren eben einfach sozusagen staatlich, im staatlichen, nationalstaatlichen Rahmen konzipiert. Und in diesem Rahmen sozusagen sind sie auch in die Pleite gegangen und in die Krise gekommen. Und das Kapital hat in dieser Situation das getan, was von seinem Standpunkt aus folgerichtig ist. Es versucht, in einer neuen Form der transnationalen Organisation von Ausbeutung diese ganzen staatlichen Garantien und staatlichen Rahmen und staatlichen Institutionen abzuschmelzen, auf der einen Seite zu privatisieren, auf der anderen Seite sozusagen ihrer Möglichkeiten zu berauben, um die Möglichkeiten, die Verwertung im nationalen Rahmen unter Druck zu bringen, von vornherein zu unterlaufen. Das heißt also, das Kapital versucht zurzeit, sich transnational zu reorganisieren. Es versucht sozusagen, die Sozialgarantien in den Metropolen abzuschmelzen. Das ist dieses Wort von der sogenannten Zweidrittel-Eindrittel-Gesellschaft. Das heißt also, soziale Entgarantierungen voranzutreiben, Abschmelzung des sogenannten Sozialsektors. Und um dadurch also gleichzeitig also die Arbeitsbereitschaft, die Bereitschaft, sich ausbeuten zu lassen, wieder zu steigern. Aber auf der anderen Seite den Menschen zu sagen, passt mal auf, hier in unserem nationalen Rahmen könnt ihr absolut nichts mehr werden. Das ist sozusagen der Rahmen der leeren Kassen. Da ist absolut nichts mehr zu holen. Und auf der anderen Seite versucht es also, sich, was die Arbeitsorganisation anlangt, zu internationalisieren in einer neuen Form von internationalen Arbeitsteilung, die nunmehr nicht eine Arbeitsteilung von im Verhältnis von Metropole zu Peripherie ist, sondern eine Arbeitsteilung innerhalb der multinationalen Unternehmen selbst, die also, sagen wir mal, halbfertig Produktion auslagert in bestimmte Teile der Welt, um also die Endproduktion also in ganz anderen Teilen also durchführen zu lassen, und die dadurch versucht, durch ein System der internationalen Arbeitsteilung die Kontrolle über die Produktionsprozesse unangreifbar zu machen. Das ist eine Form auch gleichzeitig, also den Massen, verarmten Massen der drei Kontinente mit einem ganz neuen Vernichtungsprogramm zu begegnen, das das realisiert, was die Nationalsozialisten in ihrem Programm der neuen Ordnung konzipiert hatten, nämlich die Abschmelzung und Zurichtung auch gleichzeitig von Überfluss- und Überschussbevölkerung in einer Form von also gigantischen Hunger- und Völkermord. Das ist das sogenannte Programm der Triage. Wer aufmerksam hier in der Schweiz die Neue Zürcher Zeitung liest, findet alle halbe Jahre einen ziemlich eindeutigen Artikel darin. In einem der eindeutigsten aus dem Jahr 1984, wo also, den ich mal eben nur dem Inhalt nach also wiedergeben will, ist deutlich gemacht, dass dieses Programm der Triage, das heißt also der Aussonderung der Tüchtigsten, eigentlich ein sehr vernünftiges ökonomisches Programm ist. Die Tüchtigsten, steht da drin, werden ausgesondert in neuen Formen von Kleinbauernprogrammen, in denen sie sich anstrengen müssen, sozusagen also neue Werte zu schaffen für den Markt. Sie werden ausgesondert in neuen Formen von Flüchtlingsströmen, in denen diejenigen, die bereit sind zu arbeiten, sich Programmen von Food for Work, Arbeit nur fürs nackte Überleben also unterwerfen in Lagern. Sie werden ausgesondert in also Vernichtungsprogrammen, in denen tatsächlich ihre Belastung als überflüssige Esser für also die Herauslösung von Werten aus Teilen der drei Kontinente beseitigt wird, wie zum Beispiel, wenn man weiß, also was im Augenblick in Afrika passiert, dort also die Strategien laufen. Wenn man sich erinnert, dass die große Hungersnot in der Sahelzone in der Tat begleitet war von Riesen, also Exporten von Agrargütern, gerade aus dieser Zone, dann weiß man also, was man meint. Das ist eine Form von Vernichtung gleichzeitig, also von Überschussbevölkerung, in Anführungsstrichen, im Rahmen der Produktivitätssteigerung und im Rahmen der Steigerung der Verwertung für die Metropole. Und ich will nur noch mal zurückkommen auf das Soja-Programm, also in Brasilien, das nur das eindeutigste Programm ist, das neben dem Zuckerprogramm stehen, das heißt also einer großzügigen landwirtschaftlichen Rationalisierung. Im brasilianischen Nordosten sind allein in 5 Jahren, ich habe da bloß die Zahlen also einer landwirtschaftlichen Beobachtungsorganisation, da APRA im Kopf, im Jahr, glaube ich, von 1981 bis 1985, 10 Millionen Menschen an Hunger gestorben, während zur gleichen Zeit sich Brasilien zum drittgrößten Nahrungsmittelexporteur der Welt aufschwang. Das ist nicht also zufällig, und es hat auch tatsächlich eine technische Komponente. Die Produkte, die in Brasilien hauptsächlich gefördert werden, sind Produkte, die sich die Massenarmut, die Bevölkerung dort nicht mehr direkt unmittelbar aneignen kann, in Form von sozusagen Eigenproduktion, Zugriff auf die Produktion selber. Das sind Dinge, die häufig also nur exportfähig sind, wie zum Beispiel also Soja, wie zum Beispiel Zuckerrohr. Natürlich kann man Zucker essen, aber es ist also im Grunde genommen als Nahrungsmittel, als Mittel also zur Befriedigung der Grundbedürfnisse nicht geeignet. Diese Form von Herauslösung von Werten als Cash Crop, als also weltmarktgängige Agrarproduktion, ist meistens gekoppelt mit Formen, also mit dem Anbau von also Nahrungsmitteln, die nicht unmittelbar für den Verzehr geeignet sind, und so geht die Sojaproduktion weitgehend sozusagen in die metropolitane Verwertung in den USA und auch in der Bundesrepublik und geht zum Teil in die Futtermittelproduktion für die Schweine, also in der Bundesrepublik, das also Schleswig Landschwein, also das also für 2 oder 3 Koteletts mehr sorgt, ist weitgehend also wird weitgehend mit Sojamitteln hergestellt. Das heißt also, die Herauslösung von Werten und die Kanalisierung von Werten in den Weltmarkt, die Möglichkeiten der Produktionssteigerung aus der Metropole, Vernichtung von Menschen in ganz gigantischem Ausmaß, sind alles verschiedene Seiten derselben Medaille. Vernichtung und Entwicklung, Produktivitätssteigerung und Zerstörung gehören untrennbar miteinander zusammen. Und dies ist tatsächlich die letzte Phase, in der das imperialistische Konzept dem nationalsozialistischen in der Tat immer ähnlicher wird, ohne dass es dazu Militärmaschinerie der Nationalsozialisten bedurft hätte, sondern es wird eben hergestellt durch ganz neue technische Eigenschaften der neuen internationalen Arbeitsteilung. Zuletzt möchte ich also noch nennen in diesem Zusammenhang die Zerstörung und der Versuch jetzt also Frauen in ganz neuen Formen zuzurichten, die also gerade in der letzten Zeit also ein besonderes Thema der antiimperialistischen Diskussionen der Bundesrepublik und sicherlich auch hier geworden sind. Es steht ganz außer Zweifel, dass der Versuch, Frauen erneut in einer neuen also Stufe zu subsumieren, etwas zu tun hat mit der besonderen Resistenz, will ich mal sagen, ohne das Wort Widerstand zu gebrauchen, weil das also zu vielfältig ist und man darüber erst also ein Tableau abgeben müsste, das erst also genau nachzeichnen müsste, mit also den Schwierigkeiten, die das Kapital mit der Produktivität von Weiblichkeit sozusagen in den drei Kontinenten hat. Der Versuch, diese also Blockierung zu beseitigen, läuft also darüber, über die Zerstörung von